Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Länder der Europäischen Union haben heute ein gemeinsames Parlament, einen gemeinsamen Gerichtshof, einen gemeinsamen Außenbeauftragten und viele weitere gemeinsame Institutionen. Was die EU bislang aber nicht hat, ist ein gemeinsames Gedächtnis. Erinnerungspolitik, das ist nach wie vor eine sehr nationale Angelegenheit. Jedes Land entscheidet selbst, an was und wie erinnert werden soll. Junge Europäer und Europäerinnen wollen diese Lücke jetzt schließen. Sie haben den Verein Arbeit an Europa gegründet und derzeit arbeiten sie an einem europäischen Archiv der Stimmen. In ganz Europa haben sie Menschen interviewt, die vor 1945 geboren wurden. Darunter sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, Historiker, Politikerinnen, Künstler und, und. In den Interviews erzählen diese Menschen ihre Lebensgeschichten und die Gespräche werden jetzt nach und nach im Netz veröffentlicht. Einer der Initiatoren dieses Projekts ist der Journalist und Historiker Simon Strauß, mit dem ich vorhin gesprochen habe. Warum braucht Europa so ein kollektives Gedächtnis, habe ich ihn gefragt. Warum brauchen wir dieses Archiv der Stimmen?
Ich glaube, dass Europa in vieler Hinsicht ein Ort ist, der sich nach Verbindungen sehnt und dass diese Verbindungen heute sehr vorschnell immer nur im ökonomischen oder im politischen, im tagespolitischen gesucht werden. Aber im Grunde ist ja die Aufgabe, wenn man so will, der europäische Gedanke, der immer wieder nach neuen Möglichkeiten der Begründung für Verbindungen dieses Kontinents zu suchen. Eine Aufgabe, die ja herausfordernd ist, wenn man sich anschaut, wie viele verschiedene Sprachen, Lebenswelten, Einstellungen es gibt. Und da glaube ich, dass eben das gemeinsame Besinnen auf so etwas wie ein kollektives Gedächtnis, also die historischen Erfahrungen, die ja in den absoluten Ausnahmefällen wirklich rein national sind, sondern immer in irgendeiner Weise eine Verbindung in andere Länder haben, dass die helfen könnte dabei, diesen europäischen Gedanken in die Zukunft zu tragen und zu bewahren.
Wir werden gleich darüber sprechen, wie genau dieses Archiv aussehen wird. Aber ich will Sie vorher noch fragen, ob es einen konkreten Anlass gab, um dieses Archiv zu gründen. Also gab es einen konkreten politischen Auslöser womöglich, der Sie auf die Idee zu diesem Archiv gebracht hat?
Also das Archiv ist das zentrale Hauptprojekt eines Vereins. Und dieser Verein heißt Arbeit an Europa, wie Sie schon gesagt haben. Und der hat sich in der Tat gegründet aufgrund eines politischen Ereignisses, nämlich der Brexit-Abstimmung. Das war der auslösende Impuls bei einigen von uns, Gründerfiguren, wo ja unter anderem auch die Schriftstellerin, Lyriker Nora Bosson dazu zählt, dass wir gesagt haben, wie reagieren wir jetzt als sogenannte Intellektuelle darauf? Immer nur mit sozusagen politischer Engagement oder versuchen wir mal einen Umweg zu gehen und auf ein so einschneidendes politisches Ereignis zu reagieren, indem wir einen etwas längeren Atem holen und versuchen, etwas zustande zu bringen, was auch über die nächsten Jahre hinweg Gültigkeit bekommt. Und das war eigentlich der Ursprungsgedanke des Archivs, auch etwas zu schaffen, was nicht am Tag nur alleine Gültigkeit hat, sondern vielleicht eben in 100 Jahren, 200 Jahren eine ganz andere Bedeutung haben wird, als wir sie heute jetzt schon einschätzen können.
Die Brexit-Abstimmung als Auslöser haben Sie angesprochen. Wir sehen aber ja auch, abgesehen jetzt vom Brexit, in der Tagespolitik immer wieder, dass sich die EU nach wie vor schwer tut, mit einer politischen Stimme zu sprechen und nach außen geschlossen aufzutreten. Glauben Sie, dass ein gemeinsames Erinnern helfen könnte, auch im Hier und Jetzt zu mehr Einigkeit zu finden?
Absolut. Und ich glaube, dass die Tagespolitik, die Brüsseler Politik einen schweren Fehler macht, wenn sie das Kulturelle so vollständig verkleinert und mehr oder weniger so auf die hinteren Ränge verbannt. Kultur ist ja eines der zentralen Agitationspunkte für das Bewusstsein von Menschen. Und um Menschen geht es ja am Ende dann doch immer noch, auch in so einem Konstrukt wie der Europäischen Union. Es geht darum, dass man die Menschen dafür begeistert und ihnen eben klar macht, dass Europäische Union, wenn man so will, die institutionelle Vertretung eines großen Glaubens ist, nämlich der Glaube an die Gemeinsamkeit auf diesem Kontinent. Und diese Gemeinsamkeit rührt eben daher, dass man eine Geschichte teilt. Eine schreckliche, eine blutige, eine furchtbare Geschichte, aber eben auch eine Geschichte, die aus dem Schrecken hinkommt zu einer neuen Verständigung. Also eigentlich nach wie vor das größte Wunder, das uns also in den letzten Jahrzehnten geschehen ist. Ja. Und das wollen wir mit diesem Archiv, wenn man so will, unterstreichen, indem wir ohne zu kommentieren die Stimmen dieser Generation, die aus dem sozusagen blutigen Anfang herausgekommen ist und sich überwunden hat und die nationalen Schranken durchbrochen hat, dass wir die zu Wort kommen lassen.
Dann sprechen wir noch mal ein bisschen genauer über diese Stimmen, die Sie da ausgewählt haben. Sie waren ja in allen möglichen europäischen Ländern unterwegs. Wie haben Sie die Gesprächspartnerin ausgewählt? Gab es da bestimmte Kriterien?
Also die jungen Interviewerinnen und Interviewer haben wir in der Tat zum Teil auf unseren Reisen kennengelernt. Dieses Team, als wir das gebildet haben, haben wir dann eingeladen nach Hamburg, haben einen dreitägigen Workshop gemacht und haben dort gemeinsam einen Fragenkatalog erarbeitet. Und mit diesem Fragenkatalog sind wir dann alle ausgeschwärmt in die Heimatländer. Und dann haben wir uns eben in einem etwas schwierigeren Prozess darauf geeinigt, wen wir interviewen, damit ein bisschen wenigstens eine Gerechtigkeit auch der Geschlechter hergestellt wird und auch der Hintergründe und Herkünfte. Wir wollten eben, so gut es geht, ein vielfältiges Abbild dessen liefern, was das intellektuelle Europa ausmacht.
Und Sie machen ja nicht an den Außengrenzen der EU Halt, sondern haben auch Menschen aus Serbien oder aus Georgien zum Beispiel interviewt. Warum diese Entscheidung?
Absolut, weil wir glauben, dass die Europäische Union nicht das ist, was uns in erster Linie interessiert. Wir machen keine PR für die EU, sondern wir wollen uns wirklich mit dem Europagedanken beschäftigen. Ja? Und Europa ist eine Idee, wenn man da Russland zum Beispiel ausklammern würde, wäre man ja verrückt. Die europäische Herkunft, wenn man so will, die europäischen Sehnsüchte, die sind ja viel, viel weiter als das, was heute die Europäische Union als institutionelles Gefüge umfasst. Und da es uns eben um Literatur, um Kunst, um Geschichte geht, kennen wir keine Grenzen in der Hinsicht.
Dann hören wir jetzt vielleicht auch endlich mal rein in eines der Interviews, und zwar in das Gespräch mit dem Serben Jovan Divjak, der im Bosnienkrieg nicht auf der Seite der Serben gekämpft hat, sondern sich auf die Seite der Bosnier gestellt hat und damals geholfen hat, die Stadt Sarajevo gegen die Serben zu verteidigen. Und das sagt er im Interview.
Das ist meine größte persönliche Genugtuung, dass ich den Zivilisten und Soldaten beistand, als die Situation am schwierigsten war. Über das Radio. Sie kamen nachts, ein Angriff auf Dobrinja. Was machen wir? Schrien sie. Ich schickte ihnen einen Funkspruch. Tut, was ihr in den Filmen aus Rom gesehen habt. Kocht Wasser, kocht Öl und gießt es über diejenigen, die euch angreifen. Ich kommunizierte mit den Bürgern über das Radio.
Die Stimme des Serben Jovan Divjak, eine von vielen Stimmen, die im Europäischen Archiv der Stimmen gespeichert werden sollen. Warum haben Sie ihn ausgewählt? Warum sind seine Erinnerungen wichtig für uns und für kommende Generationen?
Das ist eine der ambivalenteren Figuren auf jeden Fall in unserem Archiv. Und ich würde trotzdem sagen, dass sie eine der auch entscheidenden ist, weil in dieser Figur sich die ganzen Widersprüche, die Verheerung, Versehrung des Nationaldenkens eben auch widerspiegeln. Ich war ein Serbe, der im Bosnienkrieg auf Seiten Sarajevos sozusagen kämpft. Von Serbien wird ihm ja Kriegsverbrechertum vorgeworfen. Wir haben hin und her überlegt, ob wir ihn zulassen in unser Archiv, aber wir haben eben dann am Ende auf den jungen Interviewer Haris Kuzmic, der 1992 geboren wurde, in Sarajevo gehört und uns eben erklären lassen, warum diese Figur so wichtig ist, gerade für das Bewusstsein, warum sich in dieser Figur, die wie gesagt eine Ambivalenz hat und trotzdem in vieler Hinsicht eben das Europa unserer Zeit repräsentiert, also diesen Balkankrieg, den wir so häufig vergessen, ja, wenn wir an Europa und die Verheerung denken. Ich habe gerade auch den Zweiten Weltkrieg immer als erstes gesagt, aber dieser Balkankrieg war ein Krieg, der nah an uns noch dran ist, nicht? Und wir scheinen ihn meistens irgendwie noch auszuklammern, ein so furchtbares Wiederaufflammen des nationalen Triumphs, wenn man so will, dass man eben so eine Figur, die sich dort gerade entgegen dem Nationalen entscheidet und in vieler Hinsicht eben eine Neugründung Europas auch vertritt. In dem Gespräch spricht er ja auch viel über sein soziales Engagement nach dem Krieg und wie er eben versucht hat, Wunden zu heilen. Das ist hochgradig spannend.
Nun sind Erinnerungen ja per se subjektiv und oft widersprechen sie sich natürlich auch. Also wir hatten jetzt den Bosnienkrieg gerade als Beispiel. Ein Serbe wird sich in der Regel vermutlich anders an diesen Krieg erinnern als eine Bosnierin. Vor diesem Hintergrund, glauben Sie wirklich, dass es so etwas geben kann wie eine gemeinsame europäische Gedenkkultur?
Das Wort gemeinsam heißt nicht gleich. Ich würde sagen, die Gemeinsamkeit Europas ist immer die Akzeptanz der Unterschiede. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ich glaube, dass dass eine der zentralen Kriterien Europas überhaupt ist, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen nicht nur zu akzeptieren, sondern zu feiern. Das nicht als ein Negatives, sondern als etwas absolut Positives zu empfinden. Und natürlich wird es niemals eine gleichgeschaltete, totalitäre Erinnerung geben. Im Gegenteil, es wird immer die unterschiedlichen Sichtweisen, die unterschiedlichen Blickwinkel geben, auf die auf unsere gemeinsame Geschichte geschaut wird. Aber das ist genau das, was uns ja reich und auch stark macht und was uns auch als jüngere Europäerinnen und Europäer, glaube ich, ein Vorbild sein muss. Diese alte Generation, die es geschafft hat, wie gesagt, diese Unterschiedlichkeit, diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen auszuhalten und zu feiern, das sollten wir uns wieder zum Vorbild nehmen.
Das sagt der Historiker und Journalist Simon Strauß, einer der Initiatoren des Europäischen Archivs der Stimmen, eine Audiodatenbank, die Geschichten und Erinnerungen von Europäern und Europäerinnen sammelt. Hören können Sie all diese Geschichten übrigens auf der Website des Vereins Arbeit an Europa.